Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wieröhl und Horst von Butler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
Und ich bin Christian Wieröhl und ich sage herzlich willkommen zurück, lieber Horst.
Danke.
Denn zwischen diesem Podcast und dem Podcast der letzten Woche bist du mal eben über einen großen Teich gejettet. Und zwar nicht alleine, nicht mit irgendwem, sondern mit unserem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
Genau, Bundeswirtschafts- und Klimaminister, so viel Zeit
ja,
muss sein.
Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man beides sagt, insbesondere wenn es ums Fliegen geht.
Ja, das eine funktioniert nicht und das andere kommt nicht in Gang. Ja, es war trotzdem eine außergewöhnliche Reise, 3 Städte von Mittwoch bis Samstag, Washington, New York, Chicago. Da muss ich sagen, das war jetzt nicht Alltag für einen Journalisten, auch nicht als Chefredakteur, sondern wirklich ein Erlebnis. Nicht nur, weil man so ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann, man bekommt auch einige Eindrücke ja von so einem Land. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr inspiriert und erfüllt zurückgekommen.
Und ich bin ein bisschen neidisch, war die ganze Zeit brav im Lande, habe mir letzten Freitag in Düsseldorf deinen HSV angeschaut, mir dabei nicht nur eine Erkältung geholt.
Du sagst das was?
Nein, ich sag gar nichts. Ich habe mich nur gefragt, was die 11 Männer auf dem Platz da unten wohl hauptberuflich machen aus Hamburg. Ja, und dieselbe Frage stelle ich mir allerdings auch bei einigen Medienleuten angesichts der Berichterstattung über das Generationenkapital, ja, die wurde mal wieder für eine heftige Desinformationskampagne gegen Aktien genutzt. Auch darüber reden wir natürlich, das Rentenpaket 2 und die schuldenfinanzierte Verzwergung der Aktienrente.
Das ist das Schöne, wenn man im Ausland ist. Also beide Ereignisse sind völlig an mir vorbeigerauscht. Die Rente und der HSV. Ein paar Manager haben da tatsächlich, die ich getroffen habe, ein paar deutsche Manager haben über den HSV geredet, als ich in die amerikanisch-deutsche Handelskammer kam zu so einem Treffen.
Aber Klaus-Michael Kühne war nicht dabei, oder?
Nein, die haben über den HSV geredet. Nee, die waren so von Haribo und Klaas und Trumpf. Ja, aber du hast aber noch mit einem CEO geredet. Wir haben die Telekom im Programm samt ihrer europäischen Wettbewerber. Du hast tatsächlich einen Privatanleger-Talk mit dem CEO Tim Höttges gehabt. Das finde ich auch spannend, dass er sowas macht.
Ja, fand ich auch sehr, sehr spannend. Hat mir auch viel, viel Freude gemacht. Weniger Freude hat mir etwas Angebranntes gemacht, nämlich die Zahlen von HelloFresh. Ich mag Kochboxen ja ab und zu ganz gern, aber die sind natürlich mit Gutscheinen und Rabatten ausgestattet und das schlägt auf die Bilanz und die Aktie durch. HelloFresh nach einer furchtbar verschwurbelten Gewinnwarnung, die wir uns nochmal ganz genau ansehen werden zum Schluss, letzten Donnerstag fast halbiert.
Ein volles Programm, also legen wir los.
Das Ganze sehen.
Du warst ein paar Tage mit Robert Habeck in den USA unterwegs und bevor wir zu deinen Eindrücken, Erkenntnissen und Einschätzungen kommen, wie läuft das in so einer Delegation? Ist man da Tag und Nacht mit dem ganzen Tross zusammen oder hat man da auch mal Zeit für sich? Und vor allem, wie nah kommt man denn da an so einen Minister ran?
Also man ist schon die ganze Zeit, also fast immer zusammen unterwegs und deswegen sind diese Reisen auch besonders. Es ist üblich, wenn der Kanzler oder Minister ins Ausland reisen, dann nehmen die immer eine Delegation von Journalisten mit. Ich mache das nur sehr selten. Eigentlich machen das die Fachredakteure. Und wie das ist, hängt auch vom Land ab, ob das jetzt USA, China oder Nigeria ist. Das hängt natürlich auch mit der Sicherheit zusammen. Man darf natürlich nicht bei allen Terminen dabei sein. Zum Beispiel hat Robert Habeck jetzt die Janet Yellen getroffen. Die reden dann natürlich hinter verschlossenen Türen. Dann gibt es ein Pressestatement. Aber man hat Zeit mit ihm oder mit den Ministern. Da gibt es ja einerseits die Flüge. Da machen die Minister dann meistens so einen Hintergrund. Da ist man wirklich 8 bis 9 Stunden auf diesem Regierungsflieger. Dann kommen die dann nach hinten oder man geht nach vorne. Und ab und zu gibt es dann auch noch an der Bar oder abends im Hotel oder in einem anderen Hintergrund so neben den offiziellen Terminen so kleine Runden. Und was heißt Hintergrund? Man redet dort unter 3. Das ist so eine Formel unter Journalisten. Man darf nichts davon schreiben, auch nicht in einem Podcast erzählen. Also ich darf nicht erzählen hier im Podcast, dass Deutschland praktisch nicht zu retten ist. Nein, Quatsch, kleiner Scherz. Also man erfährt so ein bisschen etwas hinter den Kulissen und wird natürlich, kann einen Menschen beobachten, was man sonst so in Berlin eigentlich nicht machen kann. Und das kann man dann so in seine Analyse einfließen lassen.
Das heißt, du darfst mir mir jetzt nicht mal erzählen, was Habeck nachts an der Bar trinkt.
Es ist bekannt, dass der gerne Bier trinkt, also wenig Bier trinkt, es ist bekannt, dass der joggt, aber ich dürfte jetzt nicht Details erzählen, wenn er mir irgendetwas erzählt hatte und sagt, das ist unter drei, dann würde ich nämlich eine Regel brechen und würde nicht mehr mitgenommen werden.
Und das wollen wir nicht, denn wir wollen ja deine Einblicke. Ja, das Thema der Reise, das hierzulande am heißesten gekocht wurde in den Medien, war die Rede von Habeck vor Studenten der New Yorker Columbia University. Solve the fucking problems, hat der Minister da mit Blick auf den Klimawandel gerufen und mal wieder den Zeigefinger rausgeholt. Ne? Die USA sind nicht auf Kurs, Deutschland war es auch nicht und jetzt bringe ich es auf Kurs. Ne? Also ein echter Habeck, richtig vollmundig rausgehauen, kam nicht ganz so gut an, dass der Rechnungshof parallel gesagt hat, also das mit der Energiewende läuft nicht so. Aber wie hat man denn diese ganze Geschichte in der Delegation aufgenommen und habt ihr überhaupt mitgekriegt, welche Resonanz diese Rede in den USA bekommen hat?
Also in den USA hat sie gar nicht so eine große Resonanz gefunden wie jetzt in Deutschland. Das ist natürlich eine Entgleisung, ein Fauxpas, also das sagt man als Minister nicht. Man muss sagen, ich muss das so ein bisschen einordnen. Also er hat eine Rede gehalten, wo er versucht hat, diese großen Aufgaben, unter anderem wie den Klimaschutz, mit der Demokratie zu verbinden, die in einer Krise ist. Und er hat ganz allgemein gesagt, wenn wir immer nur nach den gleichen Regeln spielen, die vor 30 Jahren mal richtig waren, die vielleicht für manche Parteien auch zu einer Religion geworden sind. Da hat er sich unter anderem auf die Schuldenbremse oder auf Fiskalregeln bezogen. Er hat gesagt, Politik ist dazu da, nicht eine Religion zu haben, sondern Probleme zu lösen. Und dann hat er sich so ein bisschen in Rage geredet und irgendwann hat er gedacht, ja, to solve, sorry to say, the fucking problems. Also er hat das so halb dahin genuschelt. Und er hat das also nicht auf diese Klimaschelte gegenüber den USA bezogen, wobei da war er tatsächlich, wir haben es uns wirklich das Band nochmal angehört, also er hat es sehr eng gesagt, aber es war eine allgemeine Rede und er hat die USA ungewöhnlich hart angegangen für die Rückstände beim Klimaschutz. Ich finde, trotz dieser Entgleisung war das ja so ein erfrischender Habeck, so hat er ja früher gesprochen. Und was er eben, was ich nicht kritisieren würde oder was ich gut finde an diesem Ausdruck, ich finde, er kann nicht so reden, aber wo er recht hat, wir müssen auf vielen Feldern pragmatische Lösungen finden. Damit hat er tatsächlich recht. Es bringt nichts, sich in alten Ritualen nur darüber zu streiten.
Das darf er aber auch seiner eigenen Partei und seiner eigenen Fraktion und seiner eigenen Koalition ins Stammbuch schreiben, bevor er als deutscher Minister den Amerikanern die Leviten liest. Ja, das geht ja auch beim ganzen Thema Industrieansiedlung. Da habe ich ein schönes Stück von dir gelesen über euren Besuch beim schwäbischen Maschinenbauer Trumpf, der nämlich im Nordwesten von Chicago ein Werk errichtet hat und inzwischen in den USA mehr Umsatz macht als in Deutschland. Ja, und Maschinenbauer ist ja sowieso schon ein bisschen untertrieben für diese Hightech-Geräte und Laser, die Trump fertigt. Das ist ja Industrie 4.0 mit deutschem Spirit, aber investiert wird eben auf der anderen Seite des Atlantiks. Hattest du denn so das Gefühl, dass Habeck versteht, was die USA besser machen, wenn es um Industrieansiedlung geht und dass er daraus auch Konsequenzen ziehen will?
Also Teil 1 ja, Teil 2 weiß ich noch nicht. Was er dort besichtigen konnte, ist ja so ein bisschen diese Wachstumsgeschichte, die ihm hier verwehrt geblieben ist oder die hier noch nicht gezündet hat oder die er hier nicht hinbekommen hat, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich würde ja sagen, das ist nicht nur Habecks Schuld, es ist halt viel passiert hier. Ich will jetzt nicht das Ganze sagen, Pandemie, Krieg, also Deutschland hat einfach eine andere Geschichte. Was die USA hinbekommen haben, unter anderem mit dem Inflation Reduction Act, die Wirtschaft zu entfesseln. Und dieser Besuch bei Trumpf, das ist natürlich toll, das ist Vorzeigemittelstand und man geht da so durch so eine Halle mit Weltmarktführertechnologie. Die haben ein wirklich fantastisches Werk da. Er hat ja auch andere Unternehmer getroffen, also von Haribo bis zum Landmaschinenhersteller Klaas. Und die sind halt dort und es gab die aktuelle Umfrage der deutsch-amerikanischen Handelskammer sagt, fast jedes Unternehmen möchte investieren, jedes dritte über 10 Millionen in den nächsten 3 Jahren. Die sind dort halt bullish, die haben mehr leuchtende Augen. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt in den USA. Unter anderem haben die gesagt, die Löhne sind gar nicht so niedrig in den USA. Die sind eigentlich recht hoch, sie müssen hohe Löhne zahlen. Ja. Das zweite haben sie gesagt, Fachkräftemangel. So schön, dass es das nicht nur in Deutschland gibt Labor Shortage. Das heißt, sie haben angefangen, komplexe Ausbildungsprogramme zu starten, um Fachkräfte anzuwerben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Was man halt dort sehen kann, ist eine Dynamik, die es hier im Moment so nicht gibt. Natürlich werden, das muss man, darf man nicht verkennen, das ist hochprotektionistisch, was dort passiert in den USA, nicht? Da werden massiv Tax Credits vergeben, um diese Fabriken hochzusiedeln. Aber immerhin werden sie gebaut. Das Wachstum stimmt, ja, und dann ist man in Chicago. Erstmal, das ist eine Stadt, die ich noch nicht kannte, die ist der Hammer. Wir haben da so eine Bootstour gemacht. Also unabhängig von Trump, was da an Hochhäusern in den letzten 5 Jahren noch hochgebaut wurde, zwischen diese altehrwürdigen Hochhäuser von Chicago, die ja so bis in die 1930er Jahre gebaut worden und ohnehin schon cool sind, gibt es noch Hochhäuser, wo ich sage, das ist ein Wachstumshunger, das ist so auch ein Zukunftsoptimismus, ja, da kann man sich was von abschneiden. Ich will die Probleme der USA nicht kleinreden, aber das war einfach cool, das zu besuchen, muss man einfach sagen. Man kommt da beseelt zurück und sagt, sowas hätte ich auch mal gerne und nicht nur Magdeburg hier, nicht nur Intel und Magdeburg.
Ja, und ich glaube, das ist auch schön für alle diejenigen, die immer wieder mit diesen Nachrichten konfrontiert werden. Hey, im MSCI World ist viel zu viel USA, ja, wenn du jetzt hier diesen Optimismus mitbringst und also, ach, mir geht ja bei das Herz auf, ja, und jetzt hatten wir schon New York, jetzt hatten wir Chicago, aber ihr wart natürlich auch in Washington, wo man sich ja jetzt auch offiziell auf das Duell Biden versus Trump vorbereitet. Und du hast schon mal gerade gesagt, das ist Protektionismus pur, das ist bei Biden. Ja, also nur, dass Joe Biden diese Agenda America First nicht so breitbeinig artikuliert, aber viel konsequenter umgesetzt hat als Donald Trump. Nur, wenn Donald Trump jetzt abermals ins Weiße Haus einziehen sollte, ist die deutsche Politik dann besser gerüstet als damals, 2016? Oder ist das dann wieder so ein Ding, wo man so völlig auf dem falschen Fuß erwischt wird?
Nein, also eine zweite Amtszeit von Donald Trump ist jetzt Teil der Szenarienplanung. Es gab auch dort Gespräche mit der deutschen Delegation, mit Vertretern von beiden Parteien. Im Übrigen haben die Republikaner, also nicht speziell mit dem Team Trump, aber mit Republikanern, im Übrigen haben die durchblicken lassen, dass die natürlich an der Hilfe für die Ukraine festhalten lassen. Das hängt jetzt nur fest, das wird kommen, diese Hilfe. Da wird jetzt viel Wahlkampfgetöse gemacht. Was das Ziel der Deutschen ist, und das ist eigentlich ganz interessant, sie sagen, dass eigentlich sich das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland gefestigt hat, weil man viele Streitpunkte auch ausgeräumt hat. Die Amerikaner erkennen an, dass die Deutschen mehr in ihre Sicherheit investieren, dass sie ihre Energieversorgung diversifiziert haben. Ironischerweise alles, was Trump damals gefordert hat, der wollte irgendwie, dass wir LNG kaufen von den Amerikanern. Der wollte, dass wir 2% für die NATO ausgeben. Also die Deutschen sind ein guter Partner. Was man jetzt versucht, die Formate, die sich etabliert haben, praktisch die Fallhöhe so hoch zu hängen, dass Trump nicht wieder alles kaputt haut. Dieses Wort hat Habeck auch verwendet. In der ersten Amtszeit hat Trump alles kaputt gehauen. Also man versucht jetzt, diese Formate zu retten. Und natürlich gibt es Streitpunkte. Und Habeck hat einen interessanten Begriff genutzt. Er hat gesagt, klassische Freihandelsabkommen sind quasi kaum noch abzuschließen in dieser Zeit, weil es ist zu kompliziert, es ist zu emotional. Man landet immer bei Chlorhühnchen und Sojabohnen und Rindfleisch, sagt er. Deswegen bräuchte es eine Art Mini-Freihandel, wo man sich auf einige Industriegüter, Batterien oder Halbleiter, und das tatsächlich passiert in so einem Technology Council zwischen den USA und China, das ist und Deutschland, das ist ein neues Gremium, wo die über konkrete Themen reden, wo es einen Austausch geben soll. So, das heißt, Trump, der Geist Trumps fuhr immer mit auf dieser Reise, er wurde auch viel gefragt, und die Deutschen fangen an, sich ein bisschen besser vorzubereiten auf dieses Szenario.
Ja, also was die Freihandelsgespräche angeht, TTIP war ja vor einigen Jahren ein großes Thema,
ja.
Und dann war es ja auch mit seiner Partei, die immer gewarnt hat,
das ist
vor der Invasion
der
Chlorhühnchen. Das hätte man alles anders haben können. Aber gut, lass uns über etwas Positives sprechen. One more thing, denn Habeck, das fand ich wirklich spannend, hat ja nicht nur Journalisten wie dich und Wirtschaftskapitäne wie den ThyssenKrupp-Aufsichtsrat und BDI-Präsidenten Siegfried Rustwurm mitgenommen, sondern
der war auch
noch
bei Rustwurm nicht auf dem Flieger war, der war vor Ort, sozusagen, die waren zufällig vor Ort, aber er hat ihn da getroffen,
aber
Teil
der
Reise.
War doch auch irgendwie Teil der Delegation.
Genau.
Aber es waren auch zwei Typen dabei, die noch cooler waren als du. Nämlich Alexander Gerst und Matthias Maurer, unsere beiden Astronauten, die schon auf der ISS waren. Was sollten die machen? Sollten die jetzt schon mal gucken, wie man Trump zum Mond schießen kann im Auftrag des Ministers? Oder was war der Hintergrund?
Also tatsächlich sind das beides echt coole Typen. Und wenn die, ich hatte ihn ja auch in Schwäbisch Hall auf unserem Weltmarktführertreffen, den Alexander Gerst, interviewt. Wenn die von ihrer Mission erzählen, dann wird man einfach inspiriert. Und es gibt tatsächlich eine Vision und Mission, die Rückkehr der Menschheit auf den Mond, das erste Mal seit 50 Jahren. Und dieses Projekt wird im Rahmen des Artemis-Programms geplant, der Amerikaner, an dem Deutschland über die Europäische Weltraumorganisation ESA beteiligt ist. Es gibt 3 Plätze für die Europa und einer davon soll an die Deutschen gehen. Und Habeck hat sich diese Idee so ein bisschen zu eigen gemacht. Wir haben natürlich gerätselt, was die Idee dahinter ist, denn so inspirierend der Gerst und der Maurer sind. Sie haben mit dieser Reise in die USA ja eigentlich nichts zu tun gehabt. Es gab zwar Gespräche dort, auch mit den Amerikanern über diese Mission, aber es war auch so ein bisschen eine Metaebene, die Habeck mit ins Flugzeug genommen hat. Deutschland will wieder mitspielen im Weltraum, vor allem bei der nächsten Fahrt zum Mond. Und dieses Streben nach Höherem, das wird so eine Art Begleitmusik. Und da haben wir uns natürlich gefragt, soll man diese PR jetzt kaufen? Haben wir natürlich als Journalisten gesagt, aber ich finde ja auch, der Wunsch nach einer Rückkehr auf den Mond, das beflügelt ja auch eine Gesellschaft, wenn wir jetzt auf die 60er Jahre schauen, diesen Moonshot-Moment, den man hat. Und insofern finde ich es gut, wenn wir so etwas planen, wenn wir da mitspielen wollen, egal wie es ausgeht, weil das ist ein Land, das den Fortschritt bejaht, das so etwas Großes plant. Ich kann das nur gutheißen. Und ganz schön, der Maurer wurde auch gefragt, irgendwie, warum man wirklich so viele Milliarden für einen Flug zum Mond ausgeben soll. Haben wir nicht wichtigere Probleme? Dann sagt er, das Geld bleibt ja auf der Erde, das fliegt nicht mit. Es wird in Forschung investiert und die Technologie kommt von vielen Unternehmen, unter anderem den deutschen Mittelstand. Das fand ich eine ganz smarte Antwort.
Ja, und die Technologie kann vielleicht dann auch für andere Applikationen wieder auf der Erde eingesetzt werden. Ja, also auf jeden Fall wäre es ein Aufbruchssignal, die Rückkehr der Menschheit auf den Mond. Und das Thema elektrisiert selbstredend nicht nur Politiker und kleine Jungs, so wie mein Sohn, mit dem ich letzte Woche erstmals in Bochum im Planetarium gewesen bin, sondern eben auch die Börse. Das haben wir ja schon vor ein paar Wochen gesehen, als Odysseus auf dem Mond gelandet ist. Ne? Diese Sonde, die nämlich hergestellt wurde von Intuitive Machines, einem US-Unternehmen, das einen wunderbaren Ticker hatte, nämlich Lunar, also
Die
Anspielung auf den Mond. Ja, und die sind 2023 über einen SPAC, also so ein Börsenvehikel, aufs Parkett gekommen. Zu Jahresanfang war die Aktie unter $3. Dann ging es im Zuge der Odysseus-Landung hoch bis auf knapp $12, also in wenigen Wochen vervierfacher. Inzwischen ist die Euphorie schon wieder verflogen, die Aktie zurück auf $5 und das zeigt schon, das ist eine ganz heiße Wette, auch weil dieses Unternehmen trotz Mondmission nicht mal $200 Millionen wert ist an der Börse.
Wenn das eine heiße Wette ist, gibt es bestimmt auch einen ETF und wie ich dich kenne, hast du dir den auch schon angeschaut?
Ja, also die ETF-Industrie macht manchmal die Fehler, die es vor 15 Jahren in der Zertifikateindustrie gibt. Auf alles, was sich nicht rechtzeitig wegbewegt, gibt es ein Produkt. Und so gibt es auch einen FANEX Space Innovators ETF mit aktuell 25 Unternehmen und einem ziemlich seitwärts dümpelnden Kursverlauf seit Auflegung vor knapp 2 Jahren. Und wenn man jetzt mal reinguckt, was ist denn da so drin? Als Schwergewicht mit 10% die EcoStar, die betreiben rund ein Dutzend Kommunikationssatelliten, sensationell niedriges KGV von 6, aber eben auch negativer Free Cashflow, erdrückend hohe Schulden und ein Kursverlauf, der was von einem Asteroid hat, ja, seit 2016 von 50 auf 13.
Bei der Nummer 2, Wistron New Web, läuft es kursmäßig etwas besser, aber ein echter Space-Wert ist das Unternehmen aus Taiwan nicht. Der Großteil der Umsätze wird mit ziemlich irdischer Kommunikationselektronik und Software gemacht. Und das ist ja auch so ein generelles Thema, kann man sagen. Also die Frage ist, gibt es eigentlich rein rassige Raumfahrtaktien? Und die sind dann halt entweder vermutlich Satellitenbetreiber oder reichlich abenteuerliche Ventures, nicht?
Ja, weil die beiden großen, erfolgreichen, bewegenden Space-Startups, nämlich SpaceX von Elon Musk und Blue Origin von Jeff Bezos, eben nicht börsennotiert sind, zumindest noch nicht. Und ansonsten sind es eben die großen Rüstungs- und Avionikkonzerne, die Raumfahrttechnologie vorantreiben. Lockheed Martin beispielsweise macht 19% der Umsätze im Bereich Space. Thales hatten wir vor 2 Wochen im Podcast hier mal vorgestellt, im Zusammenhang mit Rüstung. Die machen etwa 28% im Bereich Raumfahrt und Satelliten bei ihren Umsätzen. Und Airbus beispielsweise hat auch ein Segment Defense and Space mit 19% Umsatzanteil. Das ist auch da meine Devise. Ich brauche nicht irgendwelche krümpeligen oder dann doch nicht wirklich passenden Space-Werte und Space-ETF. So sehr kickt mich das Thema primär auch nicht als Anleger. Ich finde es schön, wenn das bei Firmen, die ich sowieso im Portfolio habe, wie Lockheed, wie Thales, wie Airbus mit dabei ist und entsprechend dafür sorgt, dass es auch die anderen Geschäftsfelder befruchtet und die Wertschöpfung insgesamt steigt.
Dicke Bretter, kurze Beine.
Ja, Christian, während ich weg war, du hast es schon erwähnt, wurde hier mal wieder an der Rente rumgefummelt. Hubertus Heil und Christian Lindner haben das sogenannte Rentenpaket 2 vorgestellt, zu dem jetzt auch das Generationenkapital gehört. Was bedeutet das? Künftig soll jedes Jahr 12 Milliarden Euro in ein globales Aktienportfolio investiert werden, dessen Erträge dann ab den 2030er Jahren den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung stützen sollen. Und das Ganze wird schuldenfinanziert. Wie schaust du darauf?
Tja, das ist eine ziemlich verzwergte Version dessen, was Johannes Vogel, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, vor ziemlich genau 3 Jahren als Aktienrente nach schwedischem Vorbild skizziert hatte. Da sollte ein Teil der Rentenbeiträge standardmäßig in einen sehr, sehr günstigen Aktienfonds fließen. Was wir jetzt bekommen, ist eine Art Staatsfonds, dessen Startkapital schuldenfinanziert ist. Letztendlich ist das Generationenkapital, also ein Zins Differenzgeschäft. Man geht davon aus, dass die Investition in globale Aktien mehr abwirft, als der Staat an Zinsen zahlen muss. Das hat in der Vergangenheit meistens funktioniert, aber eben nicht immer. Anfang der 1970er Jahre oder jetzt um die Jahrtausendwende waren die Zinsen 10-jähriger Anleihen eben höher als die Rendite beispielsweise des MSCI World in den folgenden 10 Jahren.
Man kann also an diesem Generationenkapital, finde ich, einiges kritisieren. Es kommt sehr spät und ich finde, es wurde so ein bisschen Teil eines politischen Kuhhandels, dass die SPD nämlich im Gegenzug ihre Rentehaltelinie bekommen hat. Das ist quasi eigentlich das Ende des Nachhaltigkeitsfaktors, der vor 20 Jahren mal aus guten Gründen in die Rentenformel eingebaut wurde.
Ja, und da kann man auch nur sagen, da hätte man an der Rente wesentlich mehr tun müssen, ja, die Renten irgendwie an die Lebenserwartung zu koppeln, das Renteneintrittsalter. Und man kann immer nur wiederholen, Leute, wartet nicht auf den Staat, sondern wenn ihr könnt, baut euch eure eigene Aktienrente. Es ist einfacher, als ihr denkt und wirkungsvoller, als ihr denkt. Ja, immerhin können wir ja sagen, für dieses Generationenkapital gibt's, was das Asset Management angeht, eine gute Struktur, die sich beim Kenfo, bei dem Fonds für die kerntechnische Entsorgung bereits bewährt hat. Auch weil man es beim Kenfo bislang geschafft hat, sich politischer Einflussnahme zu widersetzen. Und das wird auf jeden Fall ein Thema, denn der Finanzminister von Baden-Württemberg, Daniel Bayers von den Grünen, hat schon davon gesprochen, dass man das Generationenkapital auch für die ökologische Transformation einsetzen müsse. Und da muss natürlich ein Riegel vorgeschoben werden. Ja. Ja, da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Das Generationenkapital darf kein Büttel der Politik sein, sondern da geht es darum, Rendite zu machen. Und deswegen sage ich, also bei allen Abers und bei allem Bauchgrimmen, es ist der erste Schritt in Richtung einer teilweisen Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung. Und dieser erste Schritt ist schon mal positiv. Es müssen halt nur zwingend die nächsten Schritte gegangen werden. Und damit sind wir dann auch bei der Reform der privaten Altersvorsorge, wo es ja aus der Fokusgruppe um Staatssekretär Tonka viele Ankündigungen gab. Unter anderem steht ja so ein steuerbefreites Vorsorgedepot im Raum. Aber das muss dann wirklich umgesetzt werden. Und wenn man sieht, dass bei den Anhörungen im Bundestag die komplette Finanzlobby am Tisch sitzt, Versicherungen, Banken, Vermögensberater, aber kein einziger Anlagevertreter, kein Anlegerschützer wie Marc Tüngler, dann ist
kein
das mit
Röhl,
dem Optimismus
kein Röhl.
Einfach schwierig.
Kein Christian Röhl saß
dabei. Nein, ich will mich da nicht aufdrängen, aber ich bin einfach der Meinung, wir Anleger, wir müssen da auch an dieser Stelle gehört werden und insbesondere auch in diesem medialen Klima, was ja wirklich auch wieder jetzt im Zuge des Generationenkapitals geprägt war von Fake News und Desinformation rund um das Thema Aktien.
Also, dass eben nur die falschen Leute, die Finanzlobby da sitzt, die wollen natürlich immer gerne lieber teure Produkte verkaufen, am besten noch im Versicherungsmantel. Ich hoffe ja, dass sie es einfach machen. Und du hast, glaube ich, das Entscheidende gesagt. Der Einstieg ist gemacht. Das war ja ein langer Kampf. Und man kann nur hoffen, dass es gelingt, diese Aktienrente oder dieses Generationenkapital so auf- und auszubauen, wie das ja die SPD mit dem Sozialstaat auch gerne macht. Vielleicht gibt es ja auf der Gegenseite auch mal den Wunsch, das auszubauen. Ja, die Rezeption, das hast du stark kritisiert. Da wird ja immer viel Quatsch behauptet. Da wird ja sowieso traditionell gesagt, dass es das Geld ist, was am Aktienmarkt verzockt wird. Worüber hast du dich jetzt aufgeregt besonders?
Ja, also am meisten habe ich mich aufgeregt über ein Zitat, das Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbands VDK, der deutschen Presseagentur in den Blog diktiert hat, nämlich eine Geldanlage in Aktien rentiert sich, wenn überhaupt, erst nach 30 Jahren. Und das ist schlichtweg falsch.
Vielleicht solltest du immer dein Frühstück
vom MSCI World an. Ich hab sie doch schon überall bei Twitter und bei LinkedIn und sonst was habe ich hier das? Na, das Frühstücksbrettchen, na, das wäre ja Perlen vor die Säue. Also die drei Dinger, die ich noch
übrig gelassen
habe,
verschenke ich bei Schüler haben, wenn sie dann ihre Schüler
bei Veranstaltungen. Ach,
also wenn sie dann jeden
Nein,
Morgen.
Nein, das ist, da haben Leute eine Agenda, und sie haben dummerweise in Medien genügend Helfershelfer, die diese Agenda immer weiter vorantreiben. Und man muss immer wieder den Finger in diese Desinformation legen. Und man kann ja nur hoffen, wirklich, dass bei anderen Themen, die ich jetzt nicht so gut überblicken kann, eine solche Desinformation nicht stattfindet. Ich bin da in gewissen Ecken nicht mehr sehr optimistisch.
Also die Wirtschaftswoche hat es anders kommentiert, muss man sagen. Also ich glaube auch die Wirtschaftsmedien. Aber du hast recht, es ist tatsächlich aus irgendeinem Grund ein Feindbild in verschiedenen linken Medien. Du hast hier noch das Zitat von Ulrike Herrmann rausgesucht in der Taz, aber die hat ja auch das Ende des Kapitalismus gerade verkündet in ihrem Buch. Sie hat halt gesagt, dass es nur den Reichen zugutekommt und ich glaube, darauf muss man erstmal kommen. Dann hieß es ja auch, jeder Aktiensparplan bei Trade Republic kommt den Reichen zugute, wenn die Kurse dadurch steigen. Das ist ja ich weiß gar nicht, wie man da auf sowas kommt.
Naja, also ich meine, wir reden hier über 12 Milliarden Euro, die pro Jahr angelegt werden. Das ist das, was in der letzten Woche teilweise an einem Tag in einer Nvidia oder in einer Microsoft umgegangen ist. Auch da muss man einfach bei den Fakten sein. Und Frau Herrmann predigt ja allgemein Degrowth, hat aber aus ihrer ganzen Fantasieerzählung ja inzwischen ein real existierendes Geschäftsmodell gemacht mit Büchern und Vorträgen und Tickets. Das kann man ja alles buchen. Also das lohnt sich schon. Und da sage ich immer, guckt euch an, von wem es kommt. Guckt euch an, wo die Agenda kommt. Und vor allen Dingen, setzt es selber um und lasst euch nicht beirren.
Das liegt im Trend.
Aber es gibt auch etwas Positives zu vermelden in Sachen Aktienkultur. Vergangene Woche konnten nämlich bei der Deutschen Telekom Privatanleger das tun, ja, was sonst nur Analysten und Journalisten machen. Sie konnten mit dem CEO Tim Höttges sprechen und ihm Fragen stellen. Und Christian, du warst dabei, zusammen mit einigen anderen Podcastern, Influencern, mit Leuten und Anlegern. Wie war das für dich? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ein wirklich gutes Format, auch weil Tim Höttges eben nicht nur ein großartiger Manager, sondern auch ein begnadeter Kommunikator ist. Im besten Sinne dessen, und jetzt muss ich ein bisschen sozialistisch werden, im besten Sinne dessen, was Oscar Lafontaine 1995 auf dem SPD-Parteitag in Mannheim so schön gesagt hat: Nur wenn wir selbst begeistert sind, können wir auch andere begeistern. Und Höttges ist begeistert, und zwar zu Recht.
So, und jetzt hast du, wie ich dich kenne, vermutlich deine berühmten drei Punkte zur Analyse gemacht. Ich meine, vielleicht mal zu ein paar Zahlen. Tim Höttges ist ja seit 2014 CEO, also auch schon wirklich lange. Und die Telekom ist ja gewachsen. Es ist ein Wachstumsunternehmen. Der Umsatz hat sich seit 2014 von 63 auf 111 Milliarden Euro ist er geklettert. Der Free Cashflow hat sich von 1,5 auf 16 Milliarden Euro verzehnfacht. Lange Zeit war ja dieser Aufschwung und dieses Wachstum vor allem von der US-Gesellschaft getragen. Die macht jetzt so 2/3 des Umsatzanteils aus. Aber zuletzt eben gab es auch in Deutschland Wachstum und davon profitiert natürlich die Aktie, die seit dem Amtsantritt von Höttges um 75% gestiegen ist, von 12,60 Euro auf 22 Euro. Und man muss auch sagen, die Telekom-Aktie ist ja nicht irgendeine Aktie. Es ist ja eine sehr emotionale Aktie, weil es war mal die Volksaktie und sie hat natürlich einen großen Absturz auch hinter sich.
Ja, richtig. Aber irgendwann muss man auch mal diesen Ankereffekt sein lassen und muss das Unternehmen nicht immer als das betrachten, was es mal war oder was es mal hätte sein sollen, sondern als das, was es ist. Und da hast du gerade schon ein paar Zahlen genannt und wir wollen ja auch eine nicht vergessen, auf die es vielen Telekom-Aktionären auch ankommt, nämlich die Dividende, die ja sogar aus dem steuerfreien Einlagenkonto gezahlt werden kann, sodass man, solange man nicht verkauft, die Dividendensteuern gestundet bekommt und die kommt ja auch noch obendrauf auf das, was du an Kurszuwachs, nämlich 75% unter Höttges gesagt hat. Wenn man die Dividende dazu nimmt, sind wir bei einem Plus von 170% oder eben 10% per annum. Das ist großartig, sowohl fundamental als auch an der Börse. Und diese Ausnahmestellung der Telekom, die zeigt auch der Vergleich mit den anderen drei großen europäischen Telcos, die ja ebenfalls sehr international aufgestellt sind, nämlich Vodafone, Telefonica und Orange. Ja, Vodafone, selbst inklusive Dividende, seit 2014 -40%. Telefonica inklusive Dividende -25%. Ja, und Orange, okay, hat sich inklusive Dividende immerhin verdoppelt, aber weiter Abstand zur Deutschen Telekom. Und diese Wahrnehmung der Telekom als der europäische Telekommunikationskonzern, die sehen wir auch in der Bewertung. 16 Milliarden Euro Free Cashflow hast du gerade erwähnt. Wir haben bei der Telekom 244 Milliarden Euro Unternehmenswert, also Börsenwert plus Schulden. Ja klar, nur diese Investitionen in Netze werden natürlich schuldenfinanziert. Das heißt, wir haben ein Verhältnis Unternehmenswert zu Free Cashflow von 15. Das ist ein verdientes Premium gegenüber dem Wettbewerb, weil Vodafone, Telefonica, Orange sind bei 7 bis 10 nur. Telekom ist teurer, aber aus sehr gutem Grund.
Dennoch muss man ja sagen, Telekommunikation, das ist ja aus Sicht der Aktionäre auch ein bisschen ein schwieriges Business. Es gibt natürlich stabile Cashflows durch die Gebühren der Nutzer. Also man zahlt ja jeden Monat dann seine Handygebühren. Aber es ist natürlich auch ein sehr politisches Unternehmen, weil der Netzausbau, da wurde ja gerade in Deutschland sehr emotional auch drüber gestritten in den vergangenen Jahren, die dringt natürlich auf erhebliche Investitionen und auf der anderen Seite reguliert sie auch immer wieder in diesen Markt rein. Sie möchte natürlich nicht, dass es zu teuer wird jetzt für die Leute oder für die Nutzer. Und gleichzeitig ist es ja so, das ganz große Geschäft machen dann nicht die Telekom, sondern diejenigen, die dieses Netz dann auch nutzen oder praktisch ihre Daten über dieses Netz verbreiten. Und das sind dann die großen Tech-Konzerne, nicht? Also es wird gestreamt, also Netflix, es wird gesucht, also Alphabet. Und es gibt halt soziale Medien, also Meta. Die profitieren halt und zahlen keinen Cent, das ist jetzt kein deutsches Phänomen, für diese Netze.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Ja, aber es geht ja auch den Telekommunikationsunternehmen in anderen Ländern nicht unbedingt gut. Ja, und an dieser Asymmetrie, die du beschrieben hast, da kann auch Tim Höttges natürlich nichts ändern. Aber genau danach habe ich auch gefragt und der hat mir zwei interessante Ansatzpunkte mitgegeben. A, die Telekom will das Softwaregeschäft deutlich ausbauen. Das ist skalierbarer und hochmargiger. Allerdings, sagt Höttges selbst, Margen wie diese üblichen SaaS-verdächtigen Software-as-a-Service wird man konzernweit nicht erreichen, wohl vielleicht in einzelnen Sparten. Und B, und das ist dann noch wirklich spannend, auf der Wettbewerbsseite tut sich endlich was. Bislang hat die EU-Kommission den Wettbewerbsdruck sehr, sehr hoch gehalten. Aber nun scheint der zuständige Kommissar Thierry Breton, übrigens selbst mal 3 Jahre CEO von France Telecom, also dem Vorgänger von Orange gewesen, nun scheint Breton den Boden bereiten zu wollen für so eine europäische Konsolidierung. Ist durchaus möglich, dass wir in den nächsten Jahren das erleben, was angesichts der Marktverhältnisse ohnehin längst logisch wäre, nämlich Übernahmen und Fusionen, auch Beteiligung zwischen europäischen Telcos. Ja. Und das wäre dann auch ein Szenario, in dem auch der ETF auf den Stock 600 Telecommunications mal in Schwung kommen könnte. Denn kursmäßig, ne, darf man nicht vergessen, ist der auf dem Niveau von 2002. Allerdings werden ja die fetten Dividenden der europäischen Telcos an den Anleger durchgeroutet. Ist inzwischen so eine Art Telekom Plus ETF geworden, ja. 30% Gewicht bei der Deutschen Telekom. Vor 10 Jahren war es noch 30% Vodafone. Ich persönlich brauche aber hier ausnahmsweise mal keine Diversifikation, sondern fokussiere mich weiter auf den Marktführer. Fühle mich durch das Gespräch mit Tim Höttges absolut bestätigt. Telekom ist nicht günstig, aber fair bewertet und deswegen bleibe ich sehr gerne dabei.
Last Call.
Und zum Schluss kommen wir nochmal auf ein anderes Unternehmen. Ja, es war auch ein Highflyer und Christian, du hast einen Satz hier ins Skript geschrieben, den du nicht aufschreibst. Du sagst, da brennt es lichterloh. Ja, die Rede ist von HelloFresh. Wir erinnern uns, ein cooles Startup, in Berlin gegründet, hat die Marktführerschaft erobert, auch in den USA mit Kochboxen. Der Aktienkurs hat sich in weniger als 3 Jahren verfünfzehnfacht und das Unternehmen hat es sogar als Startup in den DAX geschafft. Ja, und was ist jetzt passiert mit diesem Kochboxenversender, Christian?
Ja, also die waren ja in der Pandemie so richtig durchgestartet und die haben sich ja dann so poetisch so ein Motto auf die Fahnen geschrieben, ja. We want to change the way people eat. Und dann so eine Kunstpause und dann forever. Ja, hat halt leider nicht so geklappt und diese Poesie ist inzwischen auch verflogen. Jetzt liest man von HelloFresh ganz andere Sätze wie diesen hier. Kochboxen weisen ein negatives Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich auf.
Also wir schrumpfen.
Negatives Umsatzwachstum, genau, schrumpft. Ne? Und dann ist noch besser, die Gesellschaft erwartet im Laufe des Jahres eine zunehmende Schließung der negativen Volumen- und Umsatzlücke. Also da habe ich wirklich 3-4 Mal gebraucht.
Also man will weniger schrumpfen, als man jetzt krass schrumpft.
Ja, also das ist eine wirklich nachhaltige Bewerbung um den Deutscher Investor Schwurbel Award. In Planen Deutsch, du hast das gerade schon gesagt, da brennt der Baum. Zum zweiten Mal innerhalb von 4 Monaten die Gewinnprognose gesenkt, darüber hinaus die Mittelfristziele kassiert. Und der Aktienkurs, der war ja ohnehin nach dem Ende der Pandemie von 95 auf 12 schon implodiert. Und der hat sich von dem Niveau aus nochmal halbiert und ist nun wieder dort, wo die Reise vor 4 Jahren losging.
Die Frage ist jetzt ja, ich kenne durchaus manche Menschen, die diese Kochboxen bestellen und die auch sehr gut finden. Wir haben das mal versucht, wir kamen dann bloß mit dem Kochen nicht hinterher.
Ich finde das voll geil. Ich bin ja Kunde der ersten Stunde bei HelloFresh. Wir machen das immer noch 1-2 Mal im Quartal, aber halt mit diesen ganzen Rabattenmarken immer. Kundengewinnung ist ja unglaublich teuer für die nach wie vor.
Das heißt, als Kunde magst du diese Kochboxen, aber als Anleger ist dein Vertrauen in das Management dahin, ja? Also
ja, ich glaube, das muss man nach diesen Meldungen sagen. Also was drin stand und wie es auch verpackt wurde, ja. Aber man darf halt auch nicht vergessen, HelloFresh macht immer noch Geschäft. Ist ja keine komplette Luftnummer. 7,5 Milliarden Euro Umsatz. Man kann halt nicht sagen, was am Ende rauskommt, ne? Denn bislang hat HelloFresh nur ein adjustiertes EBITDA, also um es mit Charlie Munger, Gott hab ihn selig, zu sagen, bereinigte Bullshit-Earnings genannt für 2023 und 2024. Auch die Guidance ist verwaschen. Aber wir haben hier einen Unternehmenswert von nur noch 850 Millionen Euro. Und das ist ja schon günstig, wenn man mal bedenkt, dass Nestlé 2020 für einen Fertiggerichte-Abo-Dienst, Freshly, der damals $430 Millionen Umsatz gemacht hat, $950 Millionen Kaufpreis hingelegt hat. Ne, waren andere Zeiten, spricht sicher, wie übrigens ja vor 2 Wochen auch beim Beispiel Aimmune schon mal dargestellt, nicht für Nestlé, aber trotzdem, da könnte Übernahmefantasie drin sein.
Aber bei einer Übernahmefantasie kann man ja immer so ein bisschen mitspielen und mitzocken. Also es gibt ja keine Ankeraktionäre, das kann man festhalten. Der größte Aktionär mit 10% ist der Tech-Investor Bailey Gifford, der eigentlich ein glückliches Händchen hat, diese Gesellschaft. Blaupause wäre dieser frühere amerikanische Wettbewerber Blue Apron. Der ist im vergangenen Jahr für $150 Millionen verkauft worden. Aber wie schaust du jetzt, du darauf?
Also, naja gut, also das war bei Blue Apron, du hast es erwähnt, das war ein Kursumsatzverhältnis von 0,3 für eine Firma, die nie Geld verdient hat. HelloFresh ist aktuell bei einem Kursumsatzverhältnis von 0,11, 0,15, je nachdem, ob man nach hinten und nach vorne rechnet, und profitabel. Also das könnte durchaus einen Aufkäufer reizen, nur man darf halt nicht vergessen, was wird vorher noch an Porzellan zerschlagen. Ja, es nutzt ja wenig, wenn du jetzt reingehst, der Kurs macht nochmal 30% und hinterher kriegst du dann 30% Prämie, dann bist du trotzdem am Ende im Minus. Deswegen also diese ganzen Übernahmespekulationen, da hört sich alles immer toll an, ist aber dann tatsächlich in der Umsetzung extrem schwierig und wäre jetzt nichts für mich, auch wenn ich es wirklich beobachte, weil mich das Unternehmen interessiert. Und wir wollen ja auch nicht vergessen, es gäbe ja durchaus auch noch operatives Turnaround-Potenzial, nämlich dass man mal sagt, weg von diesem Wachstum um jeden Preis, runter mit den Marketingausgaben, gucken, dass man aus dem Umsatz, den man hat, dass man den stabilisiert und dass man da mehr rausholt, die Margen steigert. Aber auch das geht wohl nur mit neuem Management. Und wer hier investiert, der müsste eigentlich implizit davon ausgehen, dass da auch neues Management reinkommt. Auf jeden Fall etwas, was man weiterverfolgen sollte, weil es eine Story ist, wo sich sehr, sehr viel, was in den letzten Jahren schlecht, aber durchaus manchmal auch gut gelaufen ist, in der deutschen Startup-Szenerie wirklich kondensiert.
Also, wer mitkochen will, kann das tun, sollte sich aber nicht die Finger verbrennen. Genug gekarlauert. Wir hatten ein buntes Programm. Wir sind einmal gedanklich um den Globus gereist, sind jetzt in der Küche geendet. Christian, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder.
Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.